Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. 1941 besaßen die Ureinwohner von Kanada noch kein Wahlrecht und wenig Wertschätzung. Da erregte ein schmales Buch von Emily Carr großes Aufsehen. Die Malerin erzählte ohne Vorurteile von ihren Begegnungen mit den Menschen und der Kultur der First Nations an der Westküste Britisch-Kolumbiens. Clay Wick, die lacht, heißt das Buch. In Kanada ist die Malerin und Schriftstellerin Emily Carr inzwischen berühmt und hochgeschätzt, denn als erste Künstlerin, als erster Künstler überhaupt, hatte sie die Landschaft und die indigene Kultur im Westen des Landes zum Thema gemacht. Die Reportagen über ihre beschwerlichen Reisen zu entlegenen und verlassenen Dörfern in der Küstenregion von Britisch-Kolumbien erschienen unter dem Titel Clay Wick 1941. Wie ihre Bilder von den Totempfählen und der Landschaft des nordwestlichen Regenwalds wurden sie als Beitrag zur nationalen Identität Kanadas gesehen. Heute bewundert man die schon 1945 verstorbene Emily Carr auch für ihr unabhängiges Leben und für ihre antikolonialistische Haltung. Tatsächlich bestechen die literarischen Skizzen der Malerin durch ihre Neugier auf die Menschen der First Nations, also der Urbevölkerung, denen sie ohne jegliche Herablassung sozusagen auf Augenhöhe begegnete. Emily Carr hatte durchaus Sinn für Spiritualität und ihr Verhältnis zur Natur und zu den First Nations war nicht ganz frei von Romantisierung. Dass sie dabei aber bodenständig blieb und nie die Realität vergaß, macht ihre besondere Stellung als Künstlerin aus. Heute ist sie in Kanada eine Ikone. Jetzt ist die lacht, die Übersetzung eben von Clay Wick, auch im deutschen Literaturbetrieb angekommen, rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse mit dem Gastland Kanada. Eva Pfister stellt uns Emily Carrs Buch Clay Wick, die lacht, nun als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Ein altes Volk an der Westküste von Vancouver Island gab Emily Carr einen neuen Namen. Die Malerin, die so unerschrocken mit Zeichenbrett, Rucksack und einem kleinen Hund durch die Wälder streifte und allen mit ihren Fragen auf die Nerven ging, war für sie die lacht. In ihrer Sprache Clay Wick. Emily Carr war im frühen 20. Jahrhundert im Westen Kanadas unterwegs, um Totempfähle und andere Relikte der Kultur der First Nations zu dokumentieren, bevor sie gänzlich vom Urwald überwuchert oder zerfallen waren. Wie der Name andeutet, war ihre freundliche Art, den Menschen zu begegnen, wohl ungewöhnlich in jener Zeit, als die indigenen Stämme wenig Wertschätzung erfuhren. Emily Carr kam 1871 als Tochter englischer Immigranten in Victoria zur Welt, der Hauptstadt von Britisch-Kolumbien, das gerade in diesem Jahr eine Provinz von Kanada wurde. Ihre Eltern besaßen ein Warenhaus. Nach deren frühem Tod reichte das Erbe, um der fünften Tochter ein Kunststudium zu finanzieren. Emily studierte in San Francisco und London traditionelle Aquarellmalerei, aber 1910 lernte sie in Paris die spätimpressionistischen Strömungen kennen. Ihre Ölbilder, die sie nach den Skizzen von unterwegs schuf, sind also keine detailgenauen Abbilder der Totempfähle, sondern farbintensive, oft expressionistisch anmutende Gemälde von starker Atmosphäre. Und so sind auch ihre Reportagen keine ethnologischen Berichte, sondern subjektive Eindrücke einer ihr fremden Welt.
Unweit des Hauses saß ein großer hölzerner Rabe auf einem eher niedrigen Pfahl. Seine Flügel waren flach an den Seiten angelegt. Ein kleines Stück von ihm entfernt ragte ein leerer Pfahl empor. Dort hatte sein Gefährte gesessen, der allerdings schon lange verrottet war und ihn moosbewachsen und vermodert allein zurückgelassen hatte, um über die Knochen der toten Indianer zu wachen. Einstmals hatten diese beiden wunderbaren Vögel rechts und links den Eingang zu einem großen Haus voll toter Indianer bewacht, die bei einer Pockenepidemie ums Leben gekommen waren. Die wuchernde Natur verbarg Haus und Gebeine schon seit langem. Der Regen verwandelte ihren Staub in Schlamm. Diese starken, jungen Bäume standen vielleicht gerade wegen der menschlichen Überreste so gut im Saft. Sie wuchsen rund um den angeschlagenen alten Raben, schützten ihn vor den reißenden Winden, jetzt, da er alt war und verfaulte, weil der Regen durch das Moos auf seinen Rücken sickerte und in die Löcher seiner Augenhöhlen tropfte. Die Grabpfähle von Kamschiwa waren dunkel und farblos, das Holz stumpf vom strömenden Regen.
Die Reportagen über die Expeditionen in die Gebiete der indigenen Völker erschienen in Kanada im Jahr 1941 unter dem Titel Kliwik. Emily Carr beschreibt in diesen literarischen Skizzen aber nicht nur die toten Pfähle, die verlassenen Häuser und die Landschaft. Immer ist sie selbst mit im Bild. Sie und die Menschen, denen sie an diesen Orten begegnete, ja, die ihr überhaupt ermöglichten, dorthin zu kommen. Emily Carr nennt sie Indianer. Und so heißen sie nun auch in der deutschen Übersetzung von Marion Hertle. In Kanada spricht man heute von First Nations. Jimmy und Louisa sind zwei solche Indianer. Angehörige des indigenen Volkes der Haidu, die schon vor Tausenden von Jahren in diesem Regenwald von Britisch-Kolumbien siedelten. Sie nehmen Emily Carr und eine Missionarstochter in ihrem Boot mit auf die Queen Charlotte Islands zu ihrem alten Dorf Tanu. Dort finden sich nur noch Skelette von Häusern und einige Totempfähle.
Ein hoher, schmaler Pfahl war für Louisas Großmutter errichtet worden. Jemand hatte eine Geschichte in das Holz geschnitzt und Louisa erzählte sie uns beiläufig, als hätte sie sie schon halb vergessen. Vielleicht wusste sie auch Teile davon nicht mehr, aber womöglich war der wahre Grund für ihre Vergesslichkeit auch die Missionarstochter, die bei uns stand. Die Missionare lachten über die Pfähle und nannten sie heidnisch. Am Sockel dieses Pfahls war die Gestalt eines Mannes zu sehen. Er trug einen sehr, sehr hohen Hut, der aus mehreren ringförmigen Abschnitten bestand und von großer Ehre zeugte. Ganz oben auf dem Hut saß ein Rabe. Kleine Menschengestalten bevölkerten die Ehrenringe des Hutes bis ganz nach oben. Laut Louisas Erzählung hatte der Mann einen Raben als seinen Sohn angenommen. Doch der Rabe entpuppte sich als böser Schwindler und löste eine Flut aus, die über seine Pflegeeltern hereinbrach. Als das Wasser stieg, kletterten die Neffen und Verwandten des Mannes an den Ringen seines Ehrenhuts hinauf und retteten sich so vor dem Ertrinken. Es war ein schöner Pfahl. Die Farbe war ausgebleicht und nun mit grünlich-gelbem Schimmel überwachsen. Das alte Dorf ihres Volkes muss in Jimmy und Louisa ganz andere Gefühle wachgerufen haben als bei uns. Dagegen waren meine Neugierde und der Spott der Missionarstochter banal. Oft gingen Jimmy und Louisa Hand in Hand für eine Weile weg und unterhielten sich in ihrer Sprache.
Das Buch Kliwik war bei Kritik und Lesern sehr erfolgreich und wurde 1942 mit dem Governor General's Award als bestes Sachbuch ausgezeichnet. Daraus darf man jedoch nicht folgern, dass Emily Carrs Sicht auf die First Nations damals schon allgemeiner Konsens war. Tatsächlich gab es für die indigenen Völker noch kein Wahlrecht und ihre Rituale waren meist verboten. In einer Schulbuchausgabe erschien Kliwik 1951 in einer zensierten Fassung und erst im Jahr 2003 wurde die Originalfassung wieder veröffentlicht. Sie liegt jetzt der ersten deutschen Publikation zugrunde, die im Verlag Das kulturelle Gedächtnis erschienen ist. In einem aufschlussreichen Vorwort erläutert Catherine Bridge, die Betreuerin von Emily Carrs Nachlass, wie vor allem jene Textstellen der Zensur zum Opfer fielen, die Kritik an der Haltung der Missionare enthielten. Presbyterianische Missionare waren die ersten Weißen, die sich nach den Pelzhändlern und Goldsuchern in die Wildnis von British Columbia wagten. Sie errichteten Kirchen und Schulen, um das Heidentum zu bekämpfen und den Kindern Ordnung, Sauberkeit und Englisch beizubringen. In den zensierten Passagen beschrieb Emily Carr das Unverständnis der Missionare für die Indigenen und ihre Kultur sowie den Druck, den diese ausübten, damit die begabteren Kinder auf Internate kamen. Zum Beispiel in Freunde, einem Text, in dem wieder Jimmy und Louisa auftauchen.
Der Missionar sagte, es ist gut für die Indianer, wenn ein Weißer bei ihnen im Haus wohnt. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase mit ihnen. Der Übergang von den alten Sitten zu den neuen. Ich kann Ihnen sagen, es war einfacher, mit Wilden fertig zu werden, als mit diesen halb zivilisierten Leuten. Im Grunde ist es ganz unmöglich. Ich habe meine Frau und meine Kinder in den Süden geschickt. Ist die Schule hier nicht gut? Ich kann nicht zulassen, dass meine Kinder so viel mit Indianern zu tun haben. Nach einer langen Pause sagte er, Ich möchte Sie bitten, Ihren Einfluss auf Luisa und Ihren Mann zu nutzen, damit Sie Ihre Jungen auf das Gewerbeinternat für Indianer schicken. Werden Sie das tun? Fragte der Pfarrer. Nein. Die Augen des Missionars und die seiner Schwester funkelten mich durch ihre Brillen an wie Fischaugen. Warum nicht? In Luisas Haus gibt es ein adoptiertes Kind, ein fauler, verabscheuenswerter Junge, der sich als Ergebnis dieser Indianerschule jetzt für seine indianische Herkunft schämt. Alle von Luisas vielen Kindern sind gestorben, bis auf diese zwei Jungen, und sie sind nicht besonders robust. Luisa weiß genau, wie man sich um sie kümmert, und es gibt eine Schule im Dorf. Dort kann sie sie hinschicken, dann hat sie sie bei sich und sie kann sich während ihrer kurzen Leben um sie kümmern. Warum sollte sie ihre Jungen weggeben?
Emily Carr konnte sich gegen die Eingriffe in ihre Texte nicht mehr wehren. Sie war schon 1945 gestorben, im Alter von 74 Jahren. Von ihrem großen Ruhm erlebte sie nur die ersten Anfänge. Davor glich ihr Leben als Künstlerin einem Hindernislauf. Als sie 1912 zum ersten Mal die Ölbilder von toten Pfählen und Regenwald der Öffentlichkeit zeigte, stieß ihre moderne Malweise auf Unverständnis. Sie konnte kaum etwas verkaufen. So investierte Carr das Erbe ihrer Eltern in ein Gästehaus. Aber die Vermietung lief schlecht, die Künstlerin konnte sich keine Angestellten leisten und musste die Arbeit ganz allein machen, bis hin zum Putzen. Erst 1927 brach eine bessere Zeit für Emily Carr an. Sie nahm an einer Ausstellung der National Gallery of Canada teil und erfuhr die Unterstützung der Gruppe der Sieben, eines Künstlervereins, der sich für moderne Malerei einsetzte. Eine zweite Schaffensperiode setzte ein, in der Carr auch mit kubistischen und konstruktivistischen Elementen arbeitete, aber ohne wirklich abstrakt zu malen. Denn, wie sie selbst erklärte, sie war zu sehr der Erde verhaftet mit ihren Formen und ihrer Pflanzenwelt, mit ihrem Licht und den Farben. Diese Faszination ist auch in ihren Texten zu spüren, etwa im Porträt ihrer Indianerfreundin Sophie.
Im Mai, wenn das Dorf vor Kirschblüten ganz weiß war und das blaue Wasser des Burrard Inlet fast bis an Sophies Türschwelle kroch, nur ein Streifen grauer Sand und ein Plankenweg trennte den Fjord noch davon, wenn es viel schöner war, Vancouver über das Wasser zu betrachten, als sich in der Stadt aufzuhalten, dann nahm ich die Fähre zum North Shore am liebsten, um Sophie zu besuchen. Hinter dem Dorf erhob sich eine Bergkette, die von den zwei alten Löwen gekrönt wurde, und diese Zwillingsspitze leuchtete sehr weiß und blau. Die näher liegenden Berge zeigten alle Schattierungen von frischem Blattwerk. Angefangen mit zartem Grau-Grün wurden sie immer grüner und grüner, bis man beim Näherkommen sah, dass das Dorfgras jedes andere Grün übertraf.
Bis Mitte der 30er Jahre reiste Emily Carr durch Britisch-Kolumbien. Sie besaß einen Caravan, den sie Elephant taufte und der ihr und ihren Malutensilien ebenso Platz bot wie den Hunden und Affen, mit denen sie ständig zusammenlebte. 1937 erlitt sie einen ersten Herzinfarkt und als sie nicht mehr malen konnte, begann sie auf der Basis ihrer alten Notizbücher literarische Skizzen zu schreiben, die zuerst im Rundfunk gesendet wurden.
Ich kannte keine Regeln für Schreiben. Ich stellte zwei für mich selbst auf. Sie entsprachen in etwa meinen Prinzipien beim Malen. Komm so direkt zum Punkt wie möglich, verwende nie ein großes Wort, wenn ein kleines genügt.
So entstand die Sammlung Kleewick und danach weitere Bücher mit autobiografisch geprägten Skizzen, die bisher nur auf Englisch vorliegen. Durch die Rundfunkarbeit wurde Emily Carr in Kanada einem breiten Publikum bekannt. Ihr malerisches Werk wurde nach ihrem Tod als wichtiger Beitrag zum nationalen Erbe angesehen. In den 70er Jahren begann eine neue Rezeption, in der man sie verstärkt auch als Schriftstellerin wahrnahm. Margaret Atwood erwähnt sie in ihrem 1972 erschienenen Buch Survival, einer Einführung in die kanadische Literatur. Im Unterschied zu anderen weißen Autoren, so schreibt Atwood, hätte Carr die Menschen der First Nations nicht als Projektionsfläche benutzt, die mit Angst oder Sehnsucht besetzt war. Bei ihr gäbe es keine Indianer als kraftvolle Bändiger der Natur oder als gefährliche Barbaren. Tatsächlich beschreibt Emily Carr die indigenen Menschen in ihrem So-Sein, ohne Wertung und auf Augenhöhe. Mit einigen war sie befreundet, wie mit Sophie, die sie kennenlernte, als sie ihr einen Korb abkaufen wollte, aber aus Geldmangel nur mit Kleidern bezahlen konnte. So kam sie zum ersten Mal zu ihr nach Hause in das Indianerreservat.
Der Boden des Hauses war sauber geschrubbt. Er war Sitzgelegenheit, Tisch und Bett für die Familie. Es gab einen Stuhl, die Petroleumlampe stand darauf. Sophie schob die Kinder in die Ecken, breitete meine alten Kleider auf dem Boden aus, um sie zu begutachten, und war zufrieden. Mit diesem in beiderseitigem Einvernehmen geschlossenen Handel begann eine sehr lange, über 40 Jahre währende Freundschaft. Ich habe Sophie glücklich, traurig, krank und betrunken gesehen. Ich habe sie gefragt, warum sie dieses oder jenes tat, ließ mir indianisches Verhalten, das ich nicht verstand, erklären, und ihre Antwort war stets: Nette Frauen machen das so. Das war Sophies Ideal, nett sein. Jedes Jahr bekam Sophie ein Baby und beinahe jedes Jahr trug sie eines zu Grabe. Die kleinen Gräber waren über den ganzen Friedhof verstreut. Nie waren mehr als 3 ihrer 21 Kinder gleichzeitig am Leben. Als Sophie Anfang 50 war, waren alle ihre Kinder tot und sie hatte keine Tränen mehr. Sie begann zu trinken.
1979 erschien eine erste ausführliche Biografie über Emily Carr, die nun auch von der Frauenbewegung entdeckt wurde. Als Vorbild einer selbstständigen Frau, die sich mit Mut und Abenteuerlust in die Wildnis wagte, sowie einer unabhängigen Künstlerin, die in ihrem Werk einen starken Fokus auf die Frauen setzte. Carr malte und beschrieb ihre Zeitgenossinnen der First Nations und sie schilderte mit ebenso großer Faszination die magische Ausstrahlung von weiblichen mythischen Figuren, zum Beispiel die der Göttin Dzonokwa, der wilden Frau der Wälder.
Ihr Kopf und Rumpf waren in den Stamm einer Rotzeder geschnitzt. Sie schien Teil des Baumes zu sein, so als sei sie aus seinem Herzen erwachsen, und der Schnitzer hatte nur die äußere Schicht abtragen müssen, um sie freizulegen. Ihre Arme standen heraus, waren am Stamm befestigt und weit aufgeworfen in einer runden, verlockenden Bewegung. Ihre Brüste waren 2 strenge, geschnitzte Adlerköpfe. Die Augen waren 2 schwarze Kreise, die von 2 größeren weißen Kreisen umrahmt wurden und die in tiefen Augenhöhlen unter breiten schwarzen Augenbrauen lagen. Ihr starrer Blick bohrte sich in mich, als musterte mich das Leben der alten Zeder selbst. Und es wirkte, als könnte die Stimme des Baumes aus ihrer großen, runden Mundhöhle mit den vorstehenden Lippen hervorquellen. Ihre Ohren waren rund und standen ab, um alle Geräusche einzufangen. Die salzige Luft hatte das Rot ihres Rumpfes, ihrer Arme und Beine nicht ausgebleicht. Ihre Hände waren schwarz, die stumpfen Fingerspitzen strahlend weiß bemalt. Sehr lange stand ich da und betrachtete sie. Ihr Starren war so viel mächtiger als meines, dass ich meine Augen kaum aus der Umklammerung dieser leeren Augenhöhlen reißen konnte. Die Macht, die ich spürte, lag nicht in dem Ding selbst, sondern in einer ungeheuerlichen Kraft, an die der Schnitzer geglaubt hatte.
Emily Carr hatte durchaus Sinn für Spiritualität und ihr Verhältnis zur Natur und zu den First Nations war nicht ganz frei von Romantisierung. Dass sie dabei aber bodenständig blieb und nie die Realität vergaß, macht ihre besondere Stellung als Künstlerin aus. Heute ist sie in Kanada eine Ikone. Gefragt, welche Frau sie gerne auf einer kanadischen Banknote sehen würde, antwortete Margaret Atwood: Emily Carr. In den Museen wird ihr Werk hoch in Ehren gehalten und die Kunsthochschule von Vancouver trägt ihren Namen. Auf der Casa da Documenta von 2012 waren erstmals in Deutschland Bilder von Emily Carr zu sehen. Und jetzt ist die, die lacht, Kliwik, auch im deutschen Literaturbetrieb angekommen.
Was zu beweisen war: Eva Pfister stellt Emily Carrs Reportagen Kliwik, die, die lacht, als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor. Aus dem kanadischen Englisch von Marion Hertle mit einem Vorwort von Catherine Bridge. Erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin, 176 Seiten, 20 Euro. Und das war der sonntägliche Büchermarkt im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.